Startups auf Deutschland. Der Podcast für Leute, die vielleicht Startups investieren wollen und
willkommen bei der neuen Folge von Angels of Deutschland. Und ich sage ja jedes Mal, dass wir diesmal etwas ganz Besonderes behandeln. Diesmal stimmt's aber garantiert, denn das ist das erste Mal, dass wir mit einem Gründer sprechen, der vor meinen Augen mit meiner Beteiligung einen Exit hinter sich gebracht hat. Und zwar gerade im vergangenen Dezember. Heute zu Gast ist Jonathan Kohl, den aber wirklich absolut jeder nur John nennt. Und Ende letzten Jahres ist seine Firma Seniovo von der Hornbach-Gruppe gekauft worden. Und das kann man schon sagen, das war ein Match made in heaven. Seniovo hat altersgerechte Wohnungsumbauten als Plattform-Service aufgebaut, hochgezogen durch ganz Deutschland. Unter anderem auch meine Eltern haben das in Anspruch genommen. Also das ist wirklich, es geht nicht viel realer. Ja? Also wenn wir wirklich über Startups reden, die halt überhaupt nicht fancy sind und überhaupt nicht Instagrammable, aber dafür halt wirklich echte Werte schaffen für konkrete Menschen in schwierigen Situationen, dann war das Seniovo. Und die Geschichte hat angefangen im Jahr 2016, damals in meinem Accelerator-Programm, die Berlin Startup Academy. Und daraus ist über verschiedene Finanzierungsrunden mit Beteiligung der IBB, mit der Beteiligung von PropTech One und vielen anderen, aber vor allem auch mit der Beteiligung einer ganzen Runde von Angels, zu denen auch ich gehörte, ein Unternehmen geworden, das jetzt mit Hilfe von Hornbach in ganz Deutschland es alten Menschen einfacher macht, ihre Wohnung so umzubauen, dass sie lange dort leben bleiben können, anstelle ins Altersheim gehen zu müssen. So, und ein Exit ist in unserem Leben in der Startup-Branche wirklich eine Sensation. Die Welt redet ja gerne immer von Unicorns, weil die so selten sind, der Milliardenunternehmen. Aber wenn wir ehrlich sind, auch Exits sind so selten und vor allem dauern sie so lange, bis man da ist. In diesem Fall 7 Jahre, in anderen Fällen auch mal 10 oder 12 oder 15 Jahre, dass viele Angels das noch nicht erlebt haben, dass manche Gründer vielleicht das auch nie erleben werden. Manchmal denkt man ja, dass sozusagen der Exit, das notwendige Ende, darauf läuft halt eben jedes Startup drauf hinaus. Aber schön wäre es. Und deswegen bin ich umso begeisterter, John heute dabei zu haben. Und was ich natürlich gleich wissen will, John, du hast es jetzt geschafft. Du hast den Traum wahrgemacht. Du hast ein Startup aufgebaut. Du hast es an einen großen Konzern verkauft. Fühlst du dich jetzt tatsächlich wie der Star, wie jemand aus dem Bilderbuch, aus den Hochglanzmagazinen? John Kohl hat es jetzt geschafft mit seinem Startup. Er hat so viel reingesteckt. Jetzt ist er reich und die Zukunft ist golden und er schwebt auf einer Euphoriewolke. Ist das so? Fühlst du dich so?
Also zum Teil schon. Also ich hab auf jeden Fall ein Erfolgsgefühl dabei. Ich habe ja auch wirklich das ganze gefühlte Jahr letztes Jahr dafür gekämpft. Ja, wir hatten Finanzierungsangebote eingeholt, also jetzt auch von Finanzinvestoren. Und parallel diesen Prozess gemacht, mit verschiedenen Playern gesprochen, natürlich auf ein Ziel hin. Und der ganze Prozess zieht sich dann so lange hin, dass wenn er dann durch ist, natürlich jetzt auch ein krasses Erfolgserlebnis habe. Definitiv.
Eine Anschlussfrage ist natürlich, wie gehst du aus der Sache jetzt raus? Ist das wirklich das Ende der Mission Seniovo? Weil das war ja für euch immer auch sehr wichtig, tatsächlich Menschen zu helfen. Ich habe schon gesagt, meinen Eltern habt ihr tatsächlich auch geholfen. Wirst du noch bei dem Thema bleiben? Wirst du bei der Firma Hornbach bleiben? Normalerweise macht man da ja ein Earnout oder vielleicht setzt man auch sogar seine Karriere da fort, je nachdem vielleicht, wie wichtig einem das Kernthema war. Oder siehst du dich als Gründer, der halt eben früher oder später auch wieder neu gründen wird? Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, da hast du gesagt, dass Hornbach tatsächlich genauso ein gutes Match ist. Was heißt das konkret jetzt für dich?
Wie du sagtest, ist der Match ja einfach so gut zu Hornbach, dass es uns einfach genau die Möglichkeiten bringt, die wir die letzten Jahre uns erarbeitet haben. Ja, also wir hatten jetzt, muss man sagen, 2023 einfach ein Bombenjahr. Wir haben den Umsatz verdoppelt, wir haben die Margen optimiert, wir haben ein neues Geschäftsmodell inkubiert, wir haben neue Verticals angetestet. Also wir haben einfach gerockt, muss man einfach sagen, parallel eben Finanzierungsangebote gehabt und den Exit gemacht. Also 2023 war ein Erfolgsjahr. Wer weiß aber, wie gut du dich in den kommenden Jahren mit einem reinen Finanzinvestor fühlst im Vergleich zu jetzt den Möglichkeiten, die natürlich Hornbach hat. Und ich bin sehr stark überzeugt, nicht nur von den wirtschaftlichen Synergien, die wir haben, sondern eben auch von den kundenseitigen Verbesserungen für unser Service-Offering. Das macht halt einfach Bock. Ja, also es ist ja auch nicht nur so, dass das jetzt auf dem Papier Sinn macht, sondern die Teams sind einfach wirklich menschlich cool und passend zu uns. Was uns irgendwie schon immer so ein bisschen ausgemacht hat, dass wir so ein bisschen zwischen den Welten sind. Ja, also wir, alleine, dass wir zwei Companies haben. Wir haben ja diesen Yovo und diesen Yovo Bau. Das heißt, wir sind einerseits eben ja digitales Venture mit dir, mit der Startup-Szene vom Rosenthaler Platz aus. Ein paar Mal umgezogen, Berliner Mitte-Startup, wenn du so willst. Aber haben halt auch die Tochterfirma, die ein Handwerksbetrieb ist, ganz klassisch. Und deswegen seit ja, Kinderschuhen an in der Unternehmenskultur prägt uns ja auch diese, sag ich mal, ein bisschen hemdsärmelige und doch auch zum Teil traditionelle das, oder das Verständnis ja, auch der traditionellen Kulturen im Bereich jetzt auch der Branchen Pflege und Immobilien, das ja unsere zwei großen, großen Branchen sind, in denen wir uns bewegen. Und so ein bisschen ist das natürlich oft bei Hornbach. Ja, auch dort hast du natürlich einerseits, das ist ein börsengelisteter Konzern mit smarten Leuten, das ist der größte der Baumärkte. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein super klassisches Geschäft. Und bist in der gleichen Branche wie wir. Und das vereint uns kulturell doch wirklich sehr. Einerseits dieses Bewusstsein, auch dieser ja, Service-Leadership im Kundenbereich und ja auch tatsächlich ja diesem unternehmerischen Drang, dort großartig zu leisten. Auf der anderen Seite dieses hemdsärmelige, menschliche, was einfach sehr, sehr einfach macht, im Alltag zusammenzuarbeiten.
Wenn wir jetzt nochmal genau auf diesen Moment kommen, ja, den Moment des Exits. Ich meine, du hast gesagt, 2023 hat viel gebracht, aber war auch unfassbar anstrengend. Wie gehst du da jetzt raus? Machst du erstmal irgendwie monatelang Thailand oder arbeitest du sofort weiter in dem neuen Job, als wäre nichts passiert? Oder versuchst du dich irgendwie in dem neuen Unternehmen neu aufzustellen oder versuchst du jetzt auch mal Sachen zu machen, die du vielleicht in der Vergangenheit nicht machen konntest? Wie fühlt sich jetzt diese Zäsur, die es ja doch an ist, an?
Ja, also zumindest jahrelang mich ausruhen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Dass ich bestimmt den einen oder anderen Urlaubstag mal mache, das denke ich schon. Irgendwie, ich hatte mal nachgeschaut, das sind ja über 150 Urlaubstage, die ich nicht genommen hatte, so die letzten Jahre alleine. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle schaffe. Ja, das weiß ich nie, wie die Leute es schaffen, den ganzen Urlaub zu nehmen. Aber zumindest ein paar, ja, die werde ich bestimmt nehmen.
Wenn du mal zurückschaust, wir haben ja diese 7 Jahre eigentlich ziemlich eng miteinander verbracht. Die ersten Monate sehr eng, dann aber auch nach der Angel-Investment-Runde und später hatten wir viel miteinander zu tun. Ich war ein paar Jahre sogar im Beirat. Das heißt, ich weiß, dass die Geschichte in diesen 7 Jahren alles andere als ruhig verlaufen ist. Also es war mehrfach kurz vor dem Ende, aber immer wieder gab es neue Player, neue Leute, die dran geglaubt haben, neue Leute, die investiert haben, auch immer wieder neue geschäftliche Versuche und Pivots, kleine Pivots, die wir gestartet haben und die du jedes Mal mit extrem großem Aufwand und Enthusiasmus, als wäre nichts passiert, durchgezogen hast. Wenn du zurückschaust, war das so richtig? War das alles so, wie es sein musste? Würdest du gewisse Dinge heute natürlich anders machen? Bereust du vielleicht manche Sachen? Also sozusagen die ganze Geschichte von Seniovo, ist das eine runde Startup-Geschichte für dich, die zu einem glücklichen Ende gekommen ist? Oder hätte es auch ganz anders gehen können? Ja, viele reden ja heutzutage auch davon, vielleicht mit weniger Aufwand, mit weniger Einsatz, vielleicht auch mit Gemeinagentur zu arbeiten. Siehst du da irgendeine Chance oder im Nachhinein, dass du es hättest anders hinkriegen können und einige von den Schwierigkeiten vermeiden?
Das ist tatsächlich auch so. Weise zu sehen, dass es genauso richtig war, wie es gelaufen ist, trotz der des Zeitaufwands oder auch der Höhen und Tiefen. Also ich glaube, alleine in dieser ganzen Vorgründungs-Idea-Stage, wie du sagtest, wo wir auch ja nochmal wirklich ein Product-Pivot gemacht hatten, was natürlich die ganze Company dann, das ganze Deck, die alles quasi beeinflusst hatte, ja, bis hin dann zur Ausgründung auf dem Verlassen quasi dieser Räumlichkeiten. Wir waren ja dann auch, oder ich persönlich, oft zum Arbeiten bei euch im Accelerator vor Ort. Das war schon ultra lehrreich. Ich glaube, diese Wochen, wo du Woche für Woche neue Challenge hast, du pitchst ja auch Woche, oder wir haben ja wöchentlich gepitcht von neuen Leuten. Unter anderem dann ja auch dann denjenigen gegenüber, die dann später sich beteiligt hatten als Angel. Oder einfach ja bis heute noch bei uns im Netzwerk sind und mit denen wir uns austauschen. Das ist schon mega lehrreich gewesen. Ne? Dieses regelmäßige Feedback, ich meine, das ist ja einfach agiles Unternehmensentwickeln at its best, weil du wöchentlich nochmal alles drehst, wöchentlich, naja, dir auch vielleicht in die Hose machst, wenn du für 5 oder 10 neuen Investoren was erzählst und die dir auch manchmal einchecken und du alles drehen musst. Also leider diese ersten 2, 3, 4 Monate haben wir so viel neuen Input bekommen, so oft an allem gedreht. Ich glaube, das war die lehrreichste Phase fast in kurzer Zeit, die wir hatten.
Einer der Gründe, warum du jetzt hier sitzt, ist natürlich, weil zumindest aus meiner Sicht Seniovo ja geradezu so eine klassische Startup-Geschichte war, die von Angels aus der Taufe gehoben wurde, wo halt kein Corporate Money dahinter stand und eigentlich auch nur begrenzt öffentliche Förderung zum Anfang. Das gab es irgendwie alles 2016 auch zum Teil noch gar nicht. Und ich würde dich gerne fragen, wie wichtig das denn jetzt gerade im Nachhinein gewesen ist, diese erste Unterstützung oder Zusammenarbeit, muss man ja sagen, mit dieser Runde von Angels. Also ein anderer Gast, den wir schon hatten bei Angels of Deutschland, ich glaube sogar schon zweimal, René Wienholz, war ebenfalls einer der Investoren, war aber auch schon im Accelerator-Programm einer der Mentoren. Also wirklich diese super klasse Geschichte. Man lernt ein neues Team kennen in so einem Programm. Man findet das so gut, dass man halt dabei bleiben will, investiert dann auch tatsächlich und bleibt dann bis zum Ende 7 Jahre lang auch als Board-Member dabei. René war ja wirklich bis zum Schluss auch derjenige, der für die auf Seiten der Gründer beziehungsweise für die Runde der Angels gesprochen hat. War das tatsächlich so gut oder wichtig oder hilfreich, wie ich mir das natürlich einbilde, weil ich einer von denen war, die da mit am Tisch saßen? Oder war das am Ende dann doch irgendwie nicht so wichtig, weil halt eben nach 1,5 Jahren oder so, da kamen ja halt eben auch die größeren Investoren rein und die Angels waren vielleicht nicht mehr so ganz weit vorne?
Sehe ich auf jeden Fall so, auch wenn ich natürlich nicht mit den ganzen allen den so engen Kontakt hatte, wie jetzt mit René oder mit dir oder mit den 2, 3 anderen engeren, sind die doch natürlich klar immer dabei geblieben. Ja, aber ich würde sagen, diese 3, 4 engeren Bekannte oder ja, wie du sagst, zum Teil auch heutzutage Freunde, das war schon eine Wahnsinnsunterstützung, die geleistet haben, muss man wirklich sagen. Also alleine, wie du sagtest, mit René oder auch mit dir jemanden natürlich zu haben, jetzt, der den Gründerboard besetzt, die ehrlich, halt auch ehrlich und aufrichtig die Chancen und Schwierigkeiten des Geschäfts verstehen, aber auch das Skill und Persönlichkeitsprofil des Gründerteams verstehen und dort beratend zur Seite stehen oder auch wenn es mal wirklich, wirklich knirscht, in einer Konfliktsituation im Extremfall da sind, das hat uns schon krass geholfen. Ja. Also, aber wie du sagst, das ist vielleicht erst mal zu uns, diese idealtypische Reise, retrograd würde ich das fast auch so bezeichnen. Also alleine, wie wir uns nach diesem Accelerator René kennengelernt haben. Ja, also das war ja eine Fahrt im Auto mit lauter Techno-Musik, die er selber produziert hat, im Endeffekt zu irgendeinem Startup-Pitch-Event, wo dann Gero einen Auftritt hatte, wir dort auch kurz pitchen durften, so mit ihm ins Gespräch kamen. Ein paar Tage später sitzt du dann halt mit den Jungs zusammen, trinkst ein Bier und merkst, hey, die finden das cool, die haben ein Herz und verstehen irgendwie auch das Produkt und ja, sind dabei, sagen wir nach dem Bier. Also das sind einfach unbeschreibliche Momente für uns auch emotional gewesen, die einfach super toll waren. Jetzt auch einfach diese, ja, diesen unternehmerischen Drive in der Stadt oder in dieser, ja, damals immer noch mit aufstrebenden Startup-Metropole so mitzuerleben, das war schon wirklich klasse. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich zum Teil schon auch so ist, ne? Also der Kumpel, der jetzt hier die letzten 2 Jahre gegründet hat, der hat auch einige Business Angels jetzt mit an Bord, die eben auch große Companies mitgegründet hatten. Und also man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur einerseits das unternehmerische Netzwerk, das Verständnis und ich nehme dich mal bei der Hand, junger Padawan, sondern es hat natürlich schon auch einen monetären Einfluss. Ja? Also einfach dadurch, dass wir natürlich damals auch nicht nur 1 oder 2 Angels, sondern irgendwie 2, 3 mehr hatten, die aber als Crowd dann in den schwierigen Phasen und uns geglaubt haben, als wir einfach leidenschaftlich gesagt haben, so und so läuft es und das kriegen wir hin und schaut euch das an. Und wir kämpfen dafür und fighten dafür und zur Not stehen mal 2-mal wieder auf. Die haben uns einfach 2 oder 3-mal unterstützt in Phasen, wo es einfach nötig war. Und naja, ohne das geht es halt irgendwie auch nicht, dann bist du halt weg. Ne? Mhm.
Ja, das Geld ist das eine, aber dann natürlich auch vielleicht das Thema Erfahrung und Learnings, was hat man gelernt? Das ist ja das, also was man eigentlich immer von erfahrenen Gründern hören will und was du ja auch am Anfang von solchen Leuten wie Gero oder René oder vielleicht auch von mir gehört hast. Die Erfahrungen, die man gemacht hat und wie die ausgegangen sind, auch als Handreichung dafür, ist vielleicht beim nächsten Mal anders zu machen oder in einem neuen Unternehmen anders zu machen. Was würdest du denn sagen, dass für dich die wichtigsten Lektionen sind, die du aus den letzten 7 Jahren gezogen hast? Also auch durchaus handwerklicher Natur, wie man halt ein Startup aufbaut, wie man Dinge schneller vielleicht machen kann, besser machen kann, mit weniger Geld vielleicht. Wenn da jetzt halt eben wirklich so ein neuer, junger Gründer auf dich zukommt, und das ist jetzt ja deine Rolle, du bist jetzt ja einer der alten Hasen, was gibst du ihm mit von deinen Erfahrungen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das sind natürlich so viele Learnings, wie du sagtest, in der ersten kompletten langen ganzen Startup-Journey, die da so gemacht werden. Es fühlt sich natürlich so an, wenn man irgendwann in seinem Leben nochmal gründen würde, dann kannst du natürlich auch die ersten 3 Jahre klemmen, weil so viel auch Management, Leadership und unternehmerisches Know-how erlernt werden muss, was natürlich beim zweiten Mal oder dritten oder vierten Mal sich dann ganz anders anfühlt. Also alleine, also ich finde das Setup nach wie vor toll, auch mit Business Angels zu arbeiten. Wahrscheinlich würde ich mir noch gezielter, das hatten wir am Anfang damals nicht, jemanden mit wirklichem Brancheneinfluss oder Netzwerk mit reinholen. Ich glaube, unsere Angels, die wir hatten, die waren natürlich zum Beispiel im Bereich Prozessautomation sehr stark, was natürlich klar auch eine Kerndisziplin von uns war und ist. Das ganze Thema Fundraising, ja, oder diese ganzen allgemeinen unternehmerischen Startup-Weisheiten oder auch Netzwerke, also vor allem, sage ich mal, Skills. Wir hatten aber in früher Phase jetzt nicht direkt den PropTech oder den HealthTech oder Care-Expert mit dabei. Die kamen dann später alle mit dazu. Und die haben uns natürlich geholfen durch das Netzwerk, ganz klar. Und das ist, glaube ich, eine andere Sache, die ich machen würde. Das andere ist, ich glaube, alleine das Setup, was den Beirat betrifft und das ganze Legal-Setup, das hatten wir natürlich damals alles das allererste Mal gehört, gesehen und irgendwie gemacht, wie es uns von Anwälten und den Angels gesagt wurde. Zum Glück auch gut, und wir hatten ja auch das Glück, dass wir an einfach einen super professionellen ersten VC dann später rangeraten sind und auch durch einfach diese ganze Startup-Erfahrung jetzt mit den Angels hatten. Ja. Aber ich glaube, da würde ich perspektivisch ein paar Sachen nochmal anders sehen. Ja. Boah, alleine, dass wir zum Beispiel unser Vertragswerk, das fand ich immer teilweise sehr kompliziert, das war teilweise sehr deutsch, manchmal anstrengend. Ne? Und ich würde perspektivisch immer darauf achten, dass ich den Anwalt habe, einen der Anwälte, die ich jetzt habe und kenne und vertraue. Ich würde ein sehr, sehr einfaches Vertragswerk wählen. Und ich würde natürlich auch schauen, dass ich in der Board-Struktur schaue, dass auch für die Firma als auch für die Gründer die Strukturen ordentlich sind, und zwar mit einem Bewusstsein und mich damit sehr, sehr früh beschäftigen. Also bei uns ist es, wie gesagt, echt sehr gut gelaufen, aber so ein bisschen hatten wir doch einfach echt Glück. Und ich glaube, es kann auch ordentlich schief gehen. Und sich damit sehr früh im Detail zu beschäftigen, vor allem einfach mit erfahrenen Gründern zur Not nochmal austauschen und sich dort dabei Hilfe zu holen und nochmal ein Deep Dive oder eine Experience zu holen. Das könnte auf jeden Fall, oder würde ich auf jeden Fall machen.
Ich habe ja schon erwähnt, nach der Angel-Zeit kam ja relativ bald, ich glaube nach 1,5 Jahren, der Einstieg der ersten professionellen Investoren mit PropTech One und der IBB. Und das ist ja so ein Moment, vor dem viele Gründer, auf den viele Gründer zuarbeiten, vor dem aber auch viele Schiss haben. Also VC hat ja nicht nur den besten Ruf, man hört immer wieder davon, dass VCs was anderes wollen als die Gründer, dass da die Leute rechts und links entlassen werden, dass da halt eben eine neue Partei an Bord kommt, die auch ihre eigene Politik hat. Ja, das heißt, auf einmal muss das eigene Unternehmen in die Politik eines anderen Unternehmens passen. Worauf würdest du sagen, muss sich ein Gründer einlassen, oder worauf muss man sich vorbereiten, oder wie kann man sich überhaupt darauf vorbereiten, dass man einen professionellen Investor reinbekommt? Was erwartet der von einem? Was kann man von dem erwarten? Sollte man möglicherweise versuchen, professionelle Investoren komplett rauszulassen? Das ist ja auch etwas, was man manchmal liest. Wie war das bei euch? Würdest du das wieder so machen? Aber namentlich das, ja. Also wer heute gründet, sollte der auch noch weiter darauf zuarbeiten, irgendwann professionelles Geld, größere Investoren dazu zu nehmen? Bringt das was? Und wenn ja, was? Und was muss man dafür bezahlen?
In welcher Reihenfolge beantworte ich jetzt die Frage? Wir machen es mal chronologisch. Also man muss sich vorbereiten, dass da natürlich jemanden dabei ist, der mindestens ein genauso großes und strenges Interesse an der monetären Incentivierung hat, wie man selbst, ja, der einen Anspruch hat an Governance, eine Firmensteuerung, eine Daten- und KPI-getriebene Präsentation und Steuerung und Entscheidungsfindung, die erstmal gegebenenfalls auch über die eigenen hinausgehen kann. Und der challenged und der Sachen fordert und der will, dass es mehr abgeht. So, ja. Und manchmal will der auch Sachen, die vielleicht, ja, irgendwie sich nicht so toll anfühlen. Aber man darf natürlich auch erwarten, dass genau durch dieses Sparring und auch diese Forderungen natürlich auch Gedanken und eine Professionalisierung, wie du das richtigerweise gesagt hast, vonstatten geht. Und das ist einfach krasses Wachstum, glaube ich, ist für den Gründer, der den ersten VC drin hat, alleine sich immer wieder on point auf den Stichtag mit den relevanten Zahlen und gegebenenfalls auch schmerzhaften Entscheidungen zu beschäftigen, die zu präsentieren und die auch in die Augen zu schauen, was ja sonst wirklich einfach nur menschlich ist, mal produktverliebt zu sein, mal zu verblümt an die Zukunft zu glauben oder mal sich irgendwo zu verirren, dass dort einfach eine ganz klare Struktur ist, die ja starkes Wachstum und starke Professionalisierung und eine Skalierbarkeit herstellt, immer mit dem einen Ziel, die maximale Skalierung und Wertsteigerung fürs Unternehmen zu erzielen. Komm mal, was wollen.
Lass uns mal über das Thema Team, Führungsteam, Gründungsteam reden. Das war ja bei Seniovo, sagen wir mal, ein interessanter Weg. Also du hast ja zusammen gegründet mit Justus, mit einem Co-Founder, ihr war zusammen auch in meiner Startup Academy und habt euch dann aber nach einer Weile getrennt. Justus wollte was Neues machen, macht jetzt auch was Neues, investiert auch selber schon seit einiger Zeit. Es gab in der Zeit danach dann lange den Versuch, diese frei gewordene Founderstelle wieder zu besetzen. Das ging mal gut, mal weniger gut. Irgendwann, glaube ich, hat man da so einen kollaborativen Ansatz mit so einem Führungsteam gefunden. Ich würde sagen im Nachhinein, dass diese Trennung damals von euch als Gründerteam so gut verlaufen ist, wie sie überhaupt nur verlaufen konnte, weil Justus anders als so viele andere nicht den Anspruch hatte, so viel wie möglich mitzunehmen und nachher die Sintflut, sondern ich glaube, das ist auf eine Art und Weise gut gegangen, die dann halt nachher das Unternehmen auch noch finanzierungsfähig gehalten hat, wie wir jetzt wissen, auch exitfähig gehalten hat, wie wir jetzt bewiesen bekommen haben, sodass am Ende tatsächlich alle profitiert haben. Das ist ja nicht immer so, weiß Gott nicht. Wenn du jetzt wieder gründen würdest oder halt namentlich, wenn du auch mit Gründern sprichst, wie wichtig ist dir nach all diesen Erlebnissen das Thema Team, das Thema Gründungsteam? Würdest du, wenn du nochmal wieder neu gründest, würdest du alleine gründen? Würdest du wieder ein Team zusammenbringen wollen oder halt einen Seelenverwandten, einen Freund mitbringen? Wie sieht das jetzt in dir aus nach dieser Fahrt?
Also ich bin eigentlich ein Gesellschaftstyp und ich glaube, ich würde auch wieder im Team gründen, definitiv. Klar, wegen verschiedenen Skills, Diversity, aber natürlich auch dem Sparring und der Gemeinschaft in schwierigen Zeiten. Ja. Und ich glaube, wir hatten damals auch einfach eine sehr, sehr tiefe Verbindung, Justus und ich. Auch in diesen schwierigen Zeiten und konnten uns, egal was passiert, immer noch mal irgendwie drüber unterhalten. Und deswegen dann auch quasi als die Reise dann zusammen bei Seniovo zu Ende ging, dass trotz teilweise diverser Ansichten immer wieder zumindest auf Augenhöhe besprechen, auch wenn man Punkte hat, bei denen man nicht 100% natürlich die gleiche Meinung hat. Ja, die muss es auch. Und klar, danach war ich erstmal, wie du sagtest, in der Gründerrolle alleine und hatte natürlich Abteilungsleiter geheiert, Head of Sales oder Head of Ops oder Marketing und so weiter und so fort. Ja, wie würde ich das einordnen? Also ich fühle mich wohl in der Rolle, wenn ich es so reflektiere. Ich habe mir natürlich dann irgendwann auch neue Kollegen geholt, die dann auch wieder dann als Geschäftsführer mit reingekommen sind, inzwischen ja auch zwei. Der eine eben, der jetzt auch eben seit vielen Jahren schon bei uns arbeitet, quasi eben auch als Head of Operations reingekommen ist, inzwischen Co-Geschäftsführer ist. Der andere ist zwei Jahre dabei. Das macht einfach zu dritt richtig Bock und rockt. Ja.
Ich meine, wir werden jetzt nicht auf im Einzelnen darauf eingehen, was so die Höhen und Tiefen dieser Fahrt waren unter den Gesellschaftern oder beziehungsweise weniger unter den Gesellschaftern, aber in dem Team. Es waren halt eben anstrengende Jahre. Aber was in solchen Situationen ja immer viel hilft, ist ja, sich beraten zu lassen, Coaches einzusetzen. Ist das etwas, was du anderen empfehlen würdest? Also ich habe ja gesagt, dass das gerade, oder wir sind uns ja einig, dass halt eben gerade mit Justus, wie sich das Gründerteam aufgelöst hat, dass das ja eigentlich sehr, sehr gut gelaufen ist, weil halt es tatsächlich diese tiefe Verbindung gab. Die gibt es aber nicht immer. Häufig wird ja hart gestritten. Und wenn man sich dann keine Hilfe holt, dann ist das halt eben auch das Ende. Siehst du das auch so? Würdest du halt eben da auch immer externe professionelle Hilfe dazu holen?
Absolut, glaube ich, fest dran. Also ich bin relativ Coaching-Fan, wenn ich mich beteilige oder irgendwo arbeite, nicht ohne professionellen Business-Coach, ist eigentlich so meine Grundeinstellung schon seit ein paar Jahren, weil einfach in guten Zeiten, als natürlich auch in schlechten Zeiten, genau diese Themen, ja, Vertrauen, Alignment, Abstimmung, Weiterentwicklung zum High-Performance-Team, das Essentielle ist. Ja, also vom Management, vom Gründerteam geht halt alles aus. Wenn da irgendwas im Argen ist, auch nur über ein paar Monate, fuck, dann verlierst du halt einfach krass viel Zeit und Geld in der Company-Entwicklung. Und auch wenn so ein Business-Coach teuer ist und auch wenn es Zeit kostet, man manchmal denkt, oder wir manchmal schon gedacht haben, jetzt braucht man es ja gerade nicht, es läuft ja irgendwie gut. Ach, das ist eigentlich mit der beste Risiko- oder ROI-Hebel, den es was gibt, denke ich.
Lass uns mal über die Branche sprechen. Also etwas, was ja mir immer so gut gefallen hat an Seniovo, ist, dass ihr etwas gemacht habt, was nicht jeder macht, mit einer Zielgruppe, die nicht jeder im Blick hat, nämlich ältere Menschen und halt auch die Demografie der Älteren. Wer ab und zu in meinem Meetup vorbeikommt, was ich ja seit 2015 jeden Monat mache, der hört mich ja ständig sagen, dass Gründer ihre Chancen erhöhen, wenn sie in nicht offensichtliche Richtungen schauen. Also nicht in Richtung des Berlin-Mitte-Hipsters, nicht in Richtung des veganen Nagellacks, sondern halt dorthin, wo Dinge noch entstehen, wo Probleme da sind, wo Menschen aber auch fundamentale Schmerzen erleiden. Ja, ältere Menschen, jetzt gerade während Corona war das ja richtig, richtig krass, dass ältere Menschen lieber zu Hause bleiben wollten und sollten, anstelle sich im Altenheim anzustecken. Ist das etwas, was nach wie vor stimmt? Also ist dieses Segment, die Demografie, die älteren Menschen, ist das etwas, in dem du wieder gründen würdest oder in dem du auch neuen Gründern empfehlen würdest, was zu versuchen? Hat sich diese Branche in den letzten Jahren tatsächlich so auch weiterentwickelt? Fließt da mehr Geld? Sind da noch weiter Opportunities drin? Denn der demografische Trend, der hat sich ja auf gar keinen Fall geändert. Ja, die Menschen im Westen zumindest werden immer älter, mittlerweile glaube ich auch im Osten. Das heißt, daran, also da gibt es immer einen Pull, aber lohnt sich das? Kann man das als Gründer immer noch machen?
Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, die kannst du vor und so beantworten. Also ich sag mal, die letzten 40 Jahre hat sich da auch hier eine extreme Menge getan, auch wenn man es gar nicht so sieht. Ich glaube, das ist einfach nicht so ein fancy Bereich und deswegen kriegst du das so in der großen fancy Startup-Welt gar nicht so mit. Aber allein, wenn ich überlege, wie viele Pflege-Ventures es gibt, als auch im Contact-PropTech-Bereich, also in beiden Themen in unserem ganzen Scope, vor allem deine Frage war im Bereich der Senioren. Das hat sich ja also verzichtfacht seit unserer Gründung. Ich hätte damals so einen tollen, kleinen, aber feinen Unternehmerclub oder so eine Gründerrunde gegründet mit 3-4 anderen Pflegeunternehmern, die damals so, ja, ich sag mal, ein bisschen die alte Riege der Pflegeunternehmen waren oder noch sind. Da waren wir quasi irgendwie so gefühlt 2-3 Handvoll oder ja, maximal, ja, 5-6 Leute und haben uns halt regelmäßig zusammengehockt und kannten so die Szene. Ja, alles, was ging, haben wir mitgekriegt. Also es gab keinen, der mehr wusste, so gefühlt oder geballte Erfahrung. So jetzt diese paar Leute. Und heutzutage sind es ja also hunderte Startups in diesem Pflege- und Seniorenbereich und andauernd gibt es auch neue Gründungen, die auch finanziert werden. Auch wenn sie augenscheinlich in Branchen sind oder in Modellen sind, die Geld verschlingen und pleite gehen, geht es trotzdem weiter. Also selbst solche. Dennoch ist es natürlich im Vergleich zu den Mega-Hype-Themen, klar, wie du sagtest gerade, AI oder ja, natürlich jetzt hier Green Tech oder anderen Hype-Themen, lang nicht so im Vordergrund, definitiv. Aber es hat sich stark entwickelt. Und ich glaube genau aus dem Grund, ja, also der Markt entwickelt sich natürlich spannend und nachhaltig. Demografischer Wandel, jeder von uns kennt das Thema. Ja, also in Deutschland haben wir irgendwie gut 22 Millionen Senioren gehabt. Wir gehen jetzt die nächste Jahr auf die 30 Millionen zu. Und auch wie du sagst, die Kaufkraft ist natürlich auch in der Zielgruppe der alternden oder älteren Menschen. Primär natürlich auch klar durch Ansparzeiten, durch Erbe, als auch durch Immobilienvermögen. ist das natürlich klar, die kaufkräftige Zielgruppe, gerade wenn es jetzt auch um Investitionsgüter geht.
Wo glaubst du, wird in dem Bereich noch am meisten passieren? Oder wo sind vielleicht auch noch die größten Lücken zu füllen? Ich meine, ich lerne tatsächlich auch immer wieder Startups aus dem Segment kennen. Letztens eins, die mit einem Roboter, also wiederkehrende Dienstleistungen im Altenheim unternehmen. Also einfach ein Roboter, der durch die Korridore fährt und auf Nummer sicher geht, dass tatsächlich alle alten Menschen, die da liegen und vielleicht dement sind oder Parkinson haben oder beides, dass die auch tatsächlich in ihren Zimmern sind nachts, dass die nicht durch die Gegend wandern. Das muss normalerweise dann ein Pfleger machen oder eine Pflegerin, die dann alle Türen öffnet. Und das lässt sich aber halt mit Sensoren viel, viel einfacher von einer Maschine erledigen, ohne dass dadurch die Servicequalität im Mindesten geringer wird. Denn die Patienten schlafen ja, nicht wahr? Und es gibt in dem Bereich natürlich noch viel, viel mehr. Ja. Also Datenerhebung, bessere persönliche Behandlung, aber auch vielleicht durchaus Mechanisierung der Pflege, weil wir nicht so viele Pfleger mehr haben und die Anzahl der zu Pflegenden immer größer wird. Was glaubst du, wo da wirklich noch der Wupp dich liegt? Wie würdest du das Ding heute nochmal angehen?
Das ist natürlich ein gutes Beispiel. Klar, das ist natürlich ja vielleicht noch ein Nischenmarkt angesprochen, der sich bestimmt auch noch über Jahre hin erstmal entwickeln muss. Einfach weil die Technologien natürlich da gerade erst so am Beginn der Einsatzbereitschaft sind. Auch wenn das immer die jetzt auch ja interessanten Punkte auf den Messen und so weiter sind, klar jetzt mit der Robotik. Ich glaube, dass es die nächsten 10 oder 15 Jahre dort eine weitere Verschmelzung mit diversen anderen Health-Themen gibt. Das betrifft vor allem auch die ganze Gesundheitsinfrastruktur, die gesamte Gesundheitsversorgung. Man muss sich ja vorstellen, wir leben ja hier in einer Welt oder in einem Land, das doch einfach so fragmentiert ist, was Daten betrifft. Ja, die gesamte Gesundheitswelt befindet sich in Silos, was die Betriebe betrifft, was die Bürokratie betrifft und was die Versorgung betrifft. Und da wird es eine Revolution geben die nächsten Jahre, das ist ganz klar. Das heißt, dass auf einmal diese verschiedenen Netzwerke, die du brauchst, um überhaupt die alternde Struktur in Deutschland sicherzustellen, die müssen sprechen lernen, sonst ja, schafft das Land es einfach nicht.
Dem frontal gegenüber stehen ja die unverrückbaren Welle von Datenschutz und Bürokratie, die ja immer wieder das schwierig, also sehr, sehr schwierig machen in genau dieser vernetzten Struktur, individuelle Patientenversorgung zu arbeiten.
Bei dem jetzt angesprochenen Thema, ja, merke ich gerade, ist vielleicht auch so ein leidenschaftliches Thema, dadurch, dass wir einfach auch täglich mit diesen Hürden kämpfen, ja, oder unsere Kunden mit diesen Hürden kämpfen. Und da einfach noch so viel nach vorne geht. Ja. Also, das ist wie, wenn man sich mal einen Science-Fiction-Film anschaut oder eine Vision hat, wie das eigentlich funktionieren müsste und dann täglich mit dieser aufregenden und langwierigen Bürokratie und diesen ganzen Prozessen zu tun hat. Deswegen ist es, glaube ich, dort einfach, wo auch der größte Sprung nochmal passiert.
Bist du denn da optimistisch? Ich meine, in der letzten Folge von Angels of Deutschland sprach ich ja mit Nico Wolschnick darüber, wo er die größten Chancen sieht und was in den USA bereits passiert. Und da sprachen wir ja auch viel über die neuesten Errungenschaften bei der individualisierten Patientenversorgung und dass Leute sich selber auch viel besser kontrollieren und Daten erheben über sich selber und damit dann auch vom Arzt eine viel bessere Dienstleistung bekommen. Am Ende waren wir aber auch beide sehr, sehr skeptisch, dass das in Deutschland passieren könnte, weil Deutschland nun mal ist, wie Deutschland ist und die Gesundheitsversorgung hier so staatlich und so zementiert ist. Bist du da irgendwie optimistisch oder bist du genauso pessimistisch wie Nico und ich das jetzt waren?
Also aktuell heute leider ja. Es gibt da Bewegungen, also Menschen und Organisationen, die sich zum Glück auch damit beschäftigen, da was zu tun. Persönlich glaube ich jetzt nicht dran leider, dass das dieses oder nächstes Jahr einen Impact hat, aber ich hoffe doch irgendwie in 10 Jahren.
Ja, John, dann vielen Dank für deine Zeit. Für mich, wie gesagt, ein tolles Ende einer langen Reise mit vielen Höhepunkten und auch schwierigen Klippen. Ich versuche daraus ja selber immer so viel zu lernen, wie ich irgendwie kann und gebe auch schon viel von dem, was ich von dir und von der Reise von Seniovo gelernt habe, in meinen Veranstaltungen weiter. Das ist ja wirklich so nah dran an der Wirklichkeit und auch an der Komplexität der Wirklichkeit, Cashflow, wirkliche Welt, aber auch Softwareoptimierung, wie kriegt man Produkte schnell zum Kunden, Fachkräftemängel. Ihr habt ja eigentlich alles mitgenommen, was man überhaupt an Komplexität mitnehmen kann. Vielen Dank für den Exit natürlich auch. Ich kann jetzt wieder investieren. Es war eine irre geile Zeit.
Kann ich nur zurückgeben. Also danke für die 7 Jahre.